Sie sehen alle so gut aus von hier oben. Deswegen bitte ich Sie, drehen Sie sich mal zur Nachbarin und sagen Sie zu ihr, boah, siehst du gut aus. Okay. Vielen Dank für die Einladung nach Braunau. Heute bin ich wirklich ein bisschen müde, weil ich schon 3 Stunden gefahren bin. Ich war nämlich wirklich am anderen Ende von Österreich gestern Abend noch in Oberpullendorf bei der ungarischen Grenze. Und das ist für mich Westen gewesen jetzt hier rüber. Ja, ich darf mich vorstellen, dass Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Schwester Teresa, bin 53 Jahre. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich wollte mal 18 werden, gebürtig aus Kroatien. Mein Vater war Fußballspieler, ist entdeckt worden. So kamen wir nach Deutschland. Ich habe sein sportliches Talent geerbt, aber das sehen Sie mir heute nicht mehr an. Dass ich mal hessische Meisterin am Schwebebalken war und badische Meisterin im Fünfkampf. So vor 100 Jahren ungefähr. Aber das ist mir Glauben, deswegen habe ich Bilder dabei. Und mein Leben war geprägt bis 18 Jahre mit Leistungssport. Ich kannte aber Gott nicht, war nicht getauft. Ich wollte Karriere machen, Sport studieren. Wenn andere mit 12 ein Fahrrad bekamen, bekam ich einen Schwebebalken im Garten, kam in die Leichtathletik auf ein Sportinternat, habe 40 Stunden die Woche trainiert und ich wusste, jetzt geht's richtig los. Doch dann kam eine Nacht, die mein Leben völlig auf den Kopf stellte. Meine Freundin hatte ihr Zimmer umgeräumt, wollte ein paar Bücher aussortieren und mitten in der Nacht wache ich auf, kann ich mehr schlafen, wälz mich rum und ich denke, lese was, vielleicht wirst du wieder müde. Sie wissen ja, das beste Einschlafmittel, du greifst zu einem Buch, ich greife zum erstbesten Buch, was da war, es war die Bibel. Ich hatte noch nie in die Bibel geschaut und ich schlage irgendwo auf, steht der Bergpredigt. Was ist das denn? Und wenn ich den Satz lese, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, werde ich existenziell berührt. Ich lese weiter, ein verrückter Satz, wenn dich einer auf die rechte Wange haut, halt dem die linke hin. Wie kann man denn so leben? Erfahr von Jesus, dass ein Gott hat, den er Vater nennt, wie er brutal ermordet wurde, wie seine Freunde sagen, er lebt. Am nächsten Tag hatte ich ein Basketballspiel und wie ich so einen schönen Korb werfen will, werde ich sehr bös gefault, alles schimpft schon und früher hätte ich der bestimmt Revanche gezeigt. Doch dann fiel mir dieser Satz mit der Wange ein, ich habe anders reagiert und gemerkt, das stimmt. So ein Frieden, da ist was dran. Bin wieder nach Haus gelaufen, in diesem Buch gelesen, so fing mein Abenteuer an mit Jesus Christus. Ich habe mich taufen lassen, meinen Sport aufgegeben, am sozialen Jahr bin ich ins Kloster eingetreten, bei den Vinzentinerinnen von Fulda. Die wussten aber nicht, was sie mit mir anstellen sollten. Ich hatte noch keine Ausbildung und so war ich in vielen Bereichen der Pflege, habe Altenpflegehelferin gelernt, später Religionspädagogik studiert und ich kam in ein sehr schwieriges Milieu in der Nähe von Frankfurt am Main. 70% ausländische Mitbürger, die GIs, die Prostituierten an der Ecke, viel Gewaltpotenzial und ich habe gemerkt, mit frommen Sprüchen brauchst hier keinem kommen, du musst in das Leben der Menschen eintauchen, habe mich vor allem der Kinder angenommen und mit ihnen das getan, was ich schon immer konnte, Fußball spielen, Basketball spielen und Skateboard fahren. Ich wusste aber nicht, dass mich eines Tages Frau Schreinemackers entdeckt. Ich weiß nicht, ob Sie sie noch kennen, diese Sendung. Die drehten einen Film über meine Arbeit. 5 Millionen Zuschauer sahen das und über Nacht wurde ich bekannt als die Skateboardfahrende Nonne. Ich muss wirklich sagen, ich kann das blöde Brett nicht mehr sehen, aber es hat viele Türen geöffnet. Die Leute haben gesagt, wenn eine katholische Schwester Skateboard fährt, tut sich da mal was. Es hat sich sehr viel getan. Dieses Bild ist inzwischen auf der ganzen Welt erschienen, von den Philippinen bis Ohio. Aber dass ich noch mehr tue als Skateboard fahren, hat sich auch rumgesprochen. In dieser Zeit gab Gott mir einfach diesen Auftrag, eine neue Gemeinschaft zu gründen in der katholischen Kirche für Schwestern, Brüder, Eheleute. Wir gingen ins Bistum Bamberg, die sagten ja. Und seit 1994 gibt es die kleine Kommunität. Wir haben schon unser 20-Jähriges gefeiert. Bekannt geworden vor allem durch unsere Kindergottesdienste. Wir waren 17 Jahre in Pegnitz. Das ist in der Nähe von Bayreuth. Jetzt sind wir seit 7 Jahren in Weißendorf bei Erlangen. Ein Kindergottesdienstmodell, das wirklich so viel Segen hat. Wir haben es für die katholische Kirche umgesetzt. 300 Kinder über 11 Jahre, alle 14 Tage in der katholischen Messe. Also wir haben es geschafft, ihr Herz zu erreichen. Auch in unserer neuen Seelsorgseinheit haben wir seit 3 Jahren 170 Kinder, 40 Gemeinden in Deutschland sind diesem Beispiel gefolgt. Wir haben Gottesdienste für Suchende gemacht. Eine andere Leidenschaft von mir ist die Musik. 9 Musicals habe ich komponiert und aufgeführt mit meiner Pfarrei, meistens so mit 100 Mitwirkenden. Die jüngste ist 5, die älteste 80. Wir waren auf vielen Kirchentagen und weil ich bei diesen Musicals manchmal rappe, hat die FAZ geschrieben, ich wäre die deutsche Antwort auf Sister Act. Aber mein Musical war vor Sister Act. Also, ja. Kinder und Jugendliche waren schon immer eine große Leidenschaft. Wir haben alle 2 Jahre ein großes Kirchenfestival initiiert mit 3000 Besuchern und waren auch viele Gäste da und Stars wie Maite Kelly, eine liebe Freundin und andere Künstler, Deborah Rosenkranz oder andere zu zeigen. Kirche kann ganz lebendig sein. Aber darüber hinaus bin ich fast nur noch unterwegs, freigestellt zu Vorträgen, 70.000 Kilometer im Auto im Jahr in alle deutschsprachigen Länder, ob bei katholischen Gemeinden, evangelischen Frauenfrühstück, bei Baptisten, Pfingstgemeinden, Landfrauentagen, Sparkassen. Ich weiß gar nicht, wer mich alles einlädt. Letztes Jahr habe ich 180 Vorträge gehalten und ein Höhepunkt war, ich war eingeladen auf die Zugspitze für eine Firma für artgerechte Tiernahrung. Also sowas kann auch passieren. Oder was auch nett war, in Kiel beim Verband selbstklebender Etiketten und Schmalspurkonventoren. Und was auch schön war, beim Friedhofskulturkongress. Als der Mann anrief, sage ich, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus, sagt er, wir sind ja in der gleichen Branche. So habe ich gesagt, was machen Sie denn? Beerdigungsunternehmer. Ah, habe ich gesagt, Sie bringen sie runter und ich muss gucken, wie sie wieder raufkommt. Gell? Also immer ganz lustig, immer wieder in den Medien gewesen, in vielen, vielen Sendungen, ob bei Beckmann oder Lanz oder mit meinem Pfarrer, der jetzt als IR in Rente, ja, mein Bodyguard, sage ich immer, waren wir zusammen in der Quizshow von Jörg Pilawa. Dazu müssen Sie wissen, wir standen vor unserem 10-jährigen Jubiläum und wenn man Kirche mit Qualität macht, brauchst du gutes Equipment, wenn du Musical machst. Ich hatte damals noch nicht mal ein Auto. Da fing ich an zu beten, lieber Gott, wenn du mal was übrig hast, denk an mich. Und nach einem Jahr rief diese Castingfirma an, ob ich in die Quizshow will. Da wusste ich, mein Gebet ist erhört worden. Jetzt mussten wir aber einen Test machen, ob wir überhaupt was wissen in München. Hunderte Kandidaten, 25 Fragen in 3 Minuten ankreuzeln, A, B, C oder D. Wir haben es irgendwie geschafft und es hieß, ja, es kann ein halbes Jahr dauern, bis eine Einladung kommt, aber nach 3 Wochen waren wir schon in Hamburg. Und ich kann Ihnen sagen, es ist ein Unterschied, ob Sie im Wohnzimmer sitzen oder auf diesem Stühlchen, glauben Sie mir. Daheim denkst du, wie dumm sind denn die da vorne? Aber wenn man selber dort ist, weiß man, wie dumm man ist, gell? Aber Gott war wirklich mit uns. Wir haben 100.000 Euro erspielt. Das war natürlich ein großer Segen damals. Wir haben natürlich auch viel Gutes damit getan. Eine Tafel gegründet für Bedürftige. Seitdem hatte ich endlich ein Auto. Und damit alle wissen, dass vom lieben Gott ist, stand hinten drauf, sponsert bei Gott. Aber nachdem es mich nach 390.000 Kilometern im Stich gelassen hat, habe ich jetzt ein neues. Jetzt steht drauf, im Auftrag des Herrn unterwegs. Aber ich muss Ihnen erzählen, was ich nach dieser Sendung erlebt habe. Wir mussten einen Vertrag unterschreiben, dass wir niemand sagen dürfen, wie viel wir gewonnen haben, bis die Sendung ausgestrahlt wird. Sonst müssten wir 6.000 Euro Strafe zahlen. Die Aufzeichnung war im Mai, gesendet wurde sie im Oktober. Jetzt stehst du in Hamburg am Bahnhof, könntest vor Freude über so einen Gewinn natürlich ausflippen und musst die Gosch halten. Die Bundesbahn überfüllt mit Menschen, da sage ich zum Franz, weißt du was, jetzt kriegen wir die erste Klasse, das können wir uns jetzt leisten. Da war nämlich niemand, weil jetzt 8 Stunden Schweigen war sogar für mich zu viel. Wir waren so aufgedreht nach dieser Sendung und irgendwann hatten wir doch auch mal Hunger, weil wir dort vor Aufregung nichts runtergekriegt haben. Und dann gehen wir in den Speisesaal der Deutschen Bundesbahn und stellen sich vor, was ich dort erlebe. Ich bestelle mir ein Steak, kommt die Kellnerin nach 10 Minuten und sagt, wir haben ein Problem. Und ich sage, was für ein Problem? Wir finden die Pfanne nicht. Und ich sage, Sie haben doch jetzt nicht gesagt, Sie finden die Pfanne nicht. Also ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon je so gelacht habe. Da sage ich zum Pfarrer, jetzt haben wir 100.000 Euro und ich finde die Pfanne nicht, gell? Ich meine, sowas glaubt uns doch kein Mensch, aber solche Anekdoten finden Sie in meinen Büchern. Mein letzter Fernsehauftritt ist noch gar nicht so lange her. Bei Stefan Mrost habe ich einen Schlager gesungen für einen guten Zweck, aber fragen Sie mich nicht, warum, ich bin verrückt, wirklich. Ja, verschiedene Preise bekommen, unter anderem den Kulturpreis für Musik und Gegenwartsliteratur und seit 2013 den Bundesverdienstorden, schreibe Bücher, bin glücklich, dass 9 und 10 erschienen sind, ein kleines Gebetsbüchlein mit ganz modernen Texten und das große Buch zum Vortrag, die Seele braucht mehr als Pflaster, Worte, die heilen. Ich habe gesagt, jetzt kann ich sterben, ich habe alles geschrieben, was ich geben kann. Wie man mit schwierigen Menschen zurechtkommt, ohne selber krank zu werden und den Humor nicht zu verlieren. Dann male ich noch gerne, wenn ich zu Hause bin und nichts zu tun habe, sieht man jetzt nicht so gut, macht aber nichts. Und man sagt über mich, ich wäre eine ausgezeichnete Köchin, wenn Sie es nicht glauben, im Eftina habe ich schon das Weihnachtsmenü gekocht, es gibt eine kleine Kochshow auf YouTube, kleine Häppchen mit Schwester Teresa und seit neuestem auch eine App. Also wenn Sie ein Smartphone haben, können Sie mich runterladen und kriegen jeden Tag eine schöne Botschaft. Ich würde mal zusammenfassen, mein Leben ist mein Hobby und dass seit Jesus Christus in mein Leben kam und Sie haben sich heute ja, den schönen Vortrag ausgesucht, Abenteuer Christ sein. Ich möchte natürlich nicht nur von meinem Abenteuer erzählen, sondern mit Ihnen überlegen, wie kann Ihr Leben, Ihr Glauben immer wieder abenteuerlich sein. Ich habe 5 Schritte dazu gefunden. Der erste Schritt heißt für mich Freundschaft mit sich selber leben. Jetzt werden Sie sagen, was soll ich machen? Freundschaft mit mir selber leben? Gut, ich frage Sie mal anders. Sind Sie gerne mit sich selber befreundet? Oder wären Sie gern mit sich befreundet? Gut, vielleicht nicht immer, gell? Aber wissen Sie, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich nicht gut mit mir umgehen kann, wie soll ich gut mit anderen umgehen? Wenn ich mich nicht lieb habe, wie soll ich andere lieb haben? Und wenn ich mir nichts gönne, gönne ich meisten anderen auch nichts. Also hängt das natürlich davon ab, ob ich einmal begriffen habe in meinem Leben, wie kostbar ich bin, wie kostbar Sie sind. Wir Menschen sind Gottes größter Schatz. Für uns hat er diese wundervolle Welt gemacht und er gab uns 2 Dinge, dass wir nie vergessen, wie kostbar wir in seinen Augen sind. Das erste ist sein Schönstes, sein Sohn. Und dieser Sohn hat sich so sehr in die Menschen verliebt, dass er fähig war, am Kreuz zu sagen, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Naja, er hätte auch sagen können, hat keinen Sinn, schick sie alle in die Hölle. Sie sehen so unerlöst aus, sind gastig und neidisch. Aber er hat sich in die Menschen verliebt, obwohl ihre ganze Brutalität erlebt hat. Was das bedeutet, ist mir vor einigen Jahren neu aufgegangen, als ich in Auschwitz war. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind, Ihr Schatz, würde aus Ihren Armen entrissen an die Wand gestellt und sollte erschossen werden. Ich war in dem Hof, wo das passiert ist, nicht weil man was falsch gemacht hat, nur weil man vorüberging. Würden Sie nicht aufschreien? Halten Sie mich, lass mein Kind leben. Und genau das hat er getan. Stellvertretend für jeden Sünder und jede Sünde hat er den Platz eingenommen. Das ist die frohe christliche Botschaft. Aber Gott gab uns noch was Schönes, die Freiheit. Wir können alles selber entscheiden. Wo Sie gerade sitzen, mit wem Sie Ihr Leben teilen, was Sie nachher essen, das ist Ihre Entscheidung. Und Gott hat so einen Respekt vor Ihrer Freiheit. Der würde nie in Ihr Leben kommen, wenn Sie ihm das nicht erlauben. Gott ist ein Gentleman. Der will keine Sklaven auf Erden. Der will, dass wir ihm freiwillig folgen und deswegen drängt er sich nicht auf. Naja, manchmal denken wir schon, könnte sich ein kleines bisschen mehr blicken lassen in dieser Welt. Zurzeit in Syrien. Naja. Türkei, Nordkorea hat es jetzt gerade funktioniert, gell? Ja, könnte sich ein bisschen mehr blicken lassen. Oder beim nächsten Champions League-Spiel, wenn Bayern München gewinnt. Da könnte doch am Himmelszelt seine ganze Macht und Herrlichkeit zeigen. Alle Welt würde sehen, es gibt Gott, alle würden sich bekehren und alles wäre wundervoll. Wirklich? Würden wir Menschen aus Liebe oder aus Angst leben, wenn wir eine Macht sehen könnten, die das Universum erschaffen hat. Ich glaube aus Angst. Und deswegen kommt Gott nicht so spektakulär. Der kommt als kleines Bubbelchen auf die Welt, vor dem sich niemand fürchtet. Ins letzte Kaff der Welt, Bethlehem, das keiner erschrickt. Und dieses Kind wird erwachsen, wird sagen, wenn du wissen willst, wie dein Gott ist, Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn wir ein Abenteuer im Glauben wollen, müssen wir das ihm einmal glauben. Ihm abnehmen, 3,16, dass er für uns sein Leben gab. Dass wir kostbarer sind als alles, was sie auf dieser Welt sehen können. Wenn wir das begriffen haben, ist es nicht so schwer, den zweiten Schritt zu gehen. Und der zweite Schritt für ein sehr erfülltes Christsein heißt für mich Bibel lesen, nein, Bibel werden. Ich war mal wieder eingeladen zu einer Sendung im Flugzeug, musste ich wieder nach Hamburg und in der Maschine neben mir saß ein Ingenieur einer Autofirma. Ich sage Ihnen, der hat mir eine Stunde lang die Entwicklung eines Schräubchens erklärt. Bis zum Ausgang vom Flughafen, es war Wahnsinn, ja. Also ich glaube, ich kann das Ding jetzt auch bauen, aber ich habe mich jetzt gefragt, Theresa, könntest du einem wildfremden Menschen so begeistert von der Bibel erzählen, wie dieser Mann von seiner Schraube? Könnten Sie das? Ich habe Ihnen heute Morgen mein Lieblingsevangelium mitgebracht. Ich liebe diese Stelle von Anfang an, ich finde sie so herrlich und Sie werden sich jetzt wundern, welche das ist. Das ist die Geschichte von der Ehebrecherin. Ja, also nicht was passiert ist, sondern was rauskommt natürlich. Gell? Sie wissen ja, dass sie in zwei auf frischer Tat ertappt worden. Jetzt will man Jesus eine Falle stellen, wenn er wirklich dieser Rabbi ist, weiß er ja, was als Bestrafung jetzt sich gehört damals, nicht die Steinigung, was leider immer noch im Orient ist. Aber mal unter uns Frauen, beim Ehebruch gehören immer zwei. Gell? Komischerweise wird nur die Frau vorgeführt. Was mit den Männern ist, gell? Frau Wimmer, klären wir das nächste Mal. Gell? Okay, also die Frau wird vorgeführt und jetzt soll Jesus eine Entscheidung treffen, was er sagt. Aber das ist nicht irgendeine Entscheidung. Bei dieser Entscheidung geht es um Leben und Tod. Wenn das kein Stress ist, weil ich dieses Evangelium nämlich für mich persönlich das Anti-Stress-Evangelium genannt habe, wie man lernt, wirklich mit dem täglichen Stress umzugehen. Also man will ihm eine Falle stellen und was tut Jesus, finde ich so großartig, er setzt sich auf den Boden und malt im Sand. Na bravo, so geht Jesus Christus mit Stress um. Der sitzt am Boden und malt im Sand und er sagt nichts und steht nichts, aber wird bedrängt, bis er eine kreative Lösung hat. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich nenne sie kreativ, Kreator, der Schöpfer. Er wartet, bis er eine Lösung hat. Ich weiß nicht, wer uns Menschen eingeredet hat, dass wir für jedes Problem sofort eine Lösung parat haben sollen. Das ist ein bisschen größenwahnsinnig, dass wir meinen, dass wir die Probleme dieser Welt lösen können. Schauen Sie es ja an, wir sind ja ohnmächtig, was da alles passiert. Statt es ihm zu überlassen, der die Welt gemacht hat. Mir ist als Referentin mal was Schreckliches passiert. Ich habe zwei Veranstaltern am gleichen Tag zugesagt. Ein Frauenfrühstück in Bayreuth und 100 Kilometer entfernt ein Besinnungstag in Bamberg. Wie ich das gemerkt habe, Stress pur, also ich rufe da in Bayreuth an, könnten wir das irgendwie verschieben? Also wir haben 200 Anmeldungen, das steht schon in der Zeitung. Ich rufe in Bamberg an, könnten wir das verlegen? Also wir haben das Haus nur an diesem Tag, der Bus ist schon bestellt. Stress pur, ich soll jetzt eine Entscheidung treffen, aber wie soll ich mich entscheiden? Was habe ich getan? Das, was ich Ihnen heute Morgen empfehle. Entspannen Sie erstmal. Der Herr hat es auch getan. Ich weiß nicht, ob ich Musik gemacht habe oder einen Spaziergang, aber ich habe es ihm überlassen und er gab mir eine wundervolle Idee. Ich habe den ersten Vortrag auf Video aufgenommen. Meine Mitschwester war in Bamberg, über Beamer war ich dort live zu sehen, hielt den Vortrag, düste hin und hielt den Rest vom Tag. Kreative Lösungen haben wir immer erst dann, wenn wir uns wieder beruhigen. Und deswegen sage ich immer, eine Nacht drüber schlafen. Egal was ist, erstmal drüber schlafen. Wir sind ja auch nicht jeden Tag gleich gut beieinander, das wissen Sie auch. Gell? Manchmal sind wir sehr selbstbewusst, so 3 Kilometer bei der Erde. Aber manchmal 3 Zentimeter und ein böser Blick von jemandem. Und wir wissen wieder, wie stark wir sind. Nicht? Wir können nicht jeden Tag gleich gut mit Kritik umgehen, nicht? Wir sind wirklich immer erst dann fähig, kreativ zu sein, wenn wir entspannt sind. Deswegen laden mich diese großen Firmen nicht in ihre Firma ein. Wissen Sie, die fahren in schönen Landgasthof oder Klöster sind zurzeit in. Gell? Autofirmen fahren gerne ins Kloster, das ist so alternativ. Gell? Und da entwickeln die besten Ideen. Denn die besten Ideen haben wir immer erst, wenn wir entspannt sind. Wann haben Sie Ihre besten Ideen? Was machen Sie da? Einfach mal reinrufen. Wann haben Sie Ihre besten Ideen? Was machen Sie? Bitte? Am Meer, beim Spazieren, bügeln. Beim Schlaf, den Sein gibt es da ja sowieso im Schlaf. Genau, manche sagen sogar auf dem Klo. In einem entspannten Zustand gibt es die besten Ideen. Genau, genau. Ich liebe diese Geschichte, weil sie mir wirklich jeden Tag hilft. Ich bin fast immer am Steuer und ich fahre wirklich 70.000 Kilometer. Und ich kann nicht immer reagieren und ich kann auch nicht alle E-Mails sofort beantworten, muss ich auch gar nicht. Ich kann auch nur geben, was ich kann und manches, wenn sie nicht mal eine Postleitzahl dabei ist oder eine Telefonnummer oder irgendwas, dann sitzt es halt in der Warteliste. Ich meine, bis ich das alles rausgesucht habe, ne? Mir hilft wirklich diese Stelle, ich muss nicht sofort alles können. Aber wegen dieser anderen Sache liebe ich sie so. Da ist diese Frau ganz alleine und alle haben die Steine in der Hand. Und jetzt passiert etwas Wundervolles. Einer steht für sie auf, Jesus Christus. Und einer tritt für sie ein, obwohl er weiß, dass sie schuldig ist. Und wenn er das für diesen Menschen getan hat, wird er für jeden von uns einstehen, wenn wir ihm vertrauen. Aber er sagt auch, geh hin und tu es nie wieder. Wir sollten jeden Fehler nur einmal tun, am besten gar nicht tun. Bibel nicht nur lesen, Bibel werden. Ich werde nie vergessen, als ich diese ersten Nächte in der Bibel las und meine Mitbewohnerin im Sportinternat sagte am nächsten Morgen, du bist heute dran mit Brötchen holen, aber ich will nur diese Sorte. Ich fuhr los, naja, in der ersten Bäckerei gab es nicht, aber was hatte ich in der Nacht gelesen? Wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, geh freiwillig zwei. Also bin ich in zwei Bäckereien, um diese komischen Dinger zu holen. Früher hätte ich dir was anderes mitgebracht. Aber so eine Freude. Und ich dachte, das ist gar nicht so schwer. Das kann man ja leben. Bibel werden, Bibel leben. Ich habe Ihnen an meinem Tisch ein Bibelmedikament mitgebracht, also Medikamentendöschen, keine Sorge, keine Tabletten drin. Bibelverse, dreimal täglich ziehen, zu allen Gelegenheiten. Und weil es so praktisch ist, kriege ich so viele Rückmeldungen. Eine Mutter schrieb mir mal, Schwester Therese, mein Kind war so hysterisch von der Klassenarbeit, da sage ich beim Rausgehen, zieh halt nochmal einen Bibelvers und sie zieht den Vers, ich werde deine Hand führen, spricht er. So glücklich nach ihrem Vortrag, kaufte mir so ein Medikament, ging zum Parkplatz, war ja schon dunkel, auf einmal bekam ich ein bitterböses SMS von meinem Mann. Wissen Sie, der ist so eifersüchtig, der wollte mich nach ihrem Vortrag in die Kirche abholen, aber der wurde ja verlegt in die Stadthalle, weil so viele kamen. Da hat er sich, was weiß ich, schon wieder gedacht. Da habe ich gesagt, nein, ich reg mich nicht auf. Ich ziehe einen Bibelvers und sie zieht den Vers, kein giftiger Pfeil wird dich treffen. Und sie schrieb ihrem Mann zurück, ich liebe dich auch, Schatz. Die Bibel hat diese Macht und ich bewundere wirklich alle evangelischen Christinnen und Christen, wie die aus der Heiligen Schrift beten. Ich meine, wir Katholiken haben natürlich unsere Goldrandbibel im Wohnzimmer stehen, ist ja klar. Wir hören jeden Tag fast oder am Sonntag das Evangelium. Aber wenn einmal eine Geschichte so besonders bekannt vorkommt, sind wir manchmal schon in Gedanken woanders. Bibel werden, es leben. Nicht um die Ohren hauen, die Sprüche, sondern es leben. Und es ist gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, wie man Christ sein kann, ohne das jeden Tag zu praktizieren. Der dritte Schritt für ein sehr erfülltes Leben mit Jesus heißt für mich Gott loben. Deswegen Dankeschön für den Lobpreis, auch für das letzte schöne Lied, aber auch vor allem die anderen auch. Und ich möchte Ihnen heute mal den Unterschied zwischen Lob und Beten ein bisschen näher bringen, denn wir Menschen neigen ja dazu, meistens erst dann unser Gebetspensum zu erhöhen, wenn irgendwas schief geht, nicht? Eine Krankheit droht, wir haben Kummer, meistens erst dann beten wir ein bisschen mehr, gell? Und ich möchte Sie darauf bringen, Gott zu loben ohne Hintergedanken, nicht weil Sie was brauchen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Besuch hatten von jemandem, wo Sie nach 3 Minuten gedacht haben, das hätte er sich schenken. Der rennt bloß, der fragt mich gar nichts. Ein Gewohnheitsbesuch. Und ich frage mich manchmal, wie muss Gott sich fühlen bei den Kirchenbesuchern, warum die da sind? Aus Gewohnheit? Weil es ganz gut ist, sich wieder mal blicken zu lassen? Weil ich wieder was brauche? Meinen Sie, der fühlt das nicht? Das ist ein Lebendiger. Der hat so Sehnsucht nach uns, aber er drängt sich nicht auf. Naja, und jetzt gibt es so ein kleines Problem beim Beten. Grundsätzlich, wir sind ununterbrochen am Babbeln. Ja, ja. Mit uns selber, jo, nicht bloß alte Leute, na, ja, jeden Tag. Wenn wir loslegen, wir rattern los, Gott hat überhaupt keine Chance, was zu sagen. wie sie hier reingekommen sind. Ach, die ist auch schon, wie sie mich gesehen haben. Guck mal, die Schwester ist ganz schön dick. Ja, Gott sagt mir alles. Ja, ja. Wissen Sie, wir reden ständig mit uns. Und wir babbeln ständig. Gehe ich noch aufs Klo oder was weiß ich? Muss man jetzt wirklich aufstehen beim Lobpreis? Was haben Sie alles gedacht? Ja, ja, ich habe alles gehört. Wir babbeln ständig. Wir lassen Gott gar keine Chance, dass er uns was sagt, einfach ruhig zu werden. Aber ich möchte Sie darauf bringen, 5 Minuten am Tag Gott zu loben. Nicht, weil Sie was brauchen, sondern weil es unser Vater ist. 5 Minuten können sehr lange sein, wenn man im Stau steht, bei einer langweiligen Predigt. 5 Minuten in der Einkaufsschlange und die zweite Kasse wird nicht aufgemacht. Wir sind schweißgebadet, gell? Beim Zahnarzt, der Bus kommt nicht, es regnet, brutal. Aber 5 Minuten können sehr kurz sein, wenn ich mit meiner besten Freundin rede, gell? Mich schon 3-mal verabschiedet habe. Was sind 5 Minuten bei den Männern im Fußball? Gar nichts. Bei einem schönen Konzert, wunderschönen Sonnenuntergang, nichts. 5 Minuten am Tag Gott loben. Und Sie haben hunderte Gelegenheiten. Sie fahren zum nächsten Supermarkt einkaufen. Der letzte Parkplatz wird Ihnen vor der Nase weggeschnappt. Es gibt 2 Möglichkeiten zu reagieren. Sie sagen schön und ärgern sich oder was anderes. Oder Sie loben Gott, glauben Sie mir. In 3 Minuten wird ein Parkplatz frei, manchmal sogar in 2. Sie loben Gott. Sie sind unter der Dusche, am Telefon verbunden. Sie haben hunderte Gelegenheiten. Wir, bei uns gibt es die Nürnberger Würstchen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Sie beißen rein und sagen, lieber Gott, du schmeckst wieder, sei gepriesen. Oder Sie sagen, Mist, so wenig Senf da. Wir haben hunderte Gelegenheiten, Gott zu loben. Loben kann Wunder bewirken. Ich könnte Ihnen bis morgen früh Anekdoten aus unserem Leben erzählen, was Lobpreis bewirkt hat. Wir hätten sicher keine 300 Kinder in Begnitz oder jetzt die fast 200 in Weißendorf, wenn wir nicht jede Woche mit Ihnen loben würden. Aber eine Anekdote werde ich Ihnen erzählen. Als wir diese Gemeinschaft gründeten, wir zogen in so eine Kleinstadt mit 2 Tageszeitungen, die immer in Konkurrenz waren. Und die haben groß tituliert, die Mediennonne kommt. Naja, und ein Reporter wollte sofort ein Interview. Wir waren noch nicht einmal eingezogen, wollte sofort ein Interview. Naja, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe hunderte von Interviews schon gegeben. Aber wie der anfing zu fragen, merkte ich, hier stimmt was nicht. Solche kritische Fragen, will der uns schaden? Und ich erzähle, dass wir als Kirche zu den Menschen müssen, die ganz unten sind. Aber der ist so eigenartig. Und irgendwann sage ich, also passen Sie auf, bevor Sie das veröffentlichen, möchte ich das zuerst lesen. Das ist die erste Veröffentlichung dieser neuen Gemeinschaft und dann möchte ich, dass alles sachlich stimmt. Er verspricht mir, ein Fax zu schicken, aber es kommt nicht. Bis Mittag nicht, bis Nachmittag nicht. Also um 21 Uhr bekam ich dieses Schreiben, aber ich muss Ihnen echt sagen, ich habe gedacht, mich trifft ein Schlag. So was Sinnentstelltes hat er mir als wortwörtliche Rede in den Mund gelegt, dass ich Schwester Teresa gesagt haben soll, Kirche ist der Mensch, der in der Scheiße sitzt. Können Sie, nein, sowas können Sie sich nicht vorstellen. Und ich rufe an, es ist ja Bild-Zeitung, steht, ändern Sie das sofort, da brauchen wir nicht anfangen, wenn jemand denkt, dass ich sowas sage. Und dann sagt er, es tut mir leid, es geht nicht mehr, das ist schon im Druckhaus in Nürnberg. Ja, jetzt hilft nur noch beten. Wir sind wirklich in die Kirche, haben Gott angefleht, bis ich gedacht habe, Theresien, du bist ein Dummerchen. Ich lobe und ich preise dich, Herr. Du hast die ganze Welt geschaffen, du wirst doch mit so einem kleinen Problem fertig. Sei gepriesen für das, was du tun wirst. Und ich habe mich ins Bett gelegt. Aber ich wurde sehr aufgeregt, am nächsten Morgen geweckt. Warum? Die Zeitung ist nicht erschienen, Druckerstreik. In Nürnberg. Jetzt können Sie sagen, Zufall. Na, 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 geht zu. Warum sollte Gott nicht seinen Kindern beistehen? Vorausgesetzt, wir erlauben ihm das. Aber wissen Sie, wir können es nicht so machen. Wenn wir was brauchen, sofort helfen da oben. Aber ansonsten halte ich raus aus unserem Leben. Wissen Sie, so geht das nicht. Stellen Sie sich eine Freundin, einen Freund vor, der nur kommt, wenn er was braucht. Das ist keine Freundschaft, keine Beziehung. Sie werden sicher eine Menge Zeit mit Ihren Freunden und Bekannten verbringen auf dieser Erde, wahrscheinlich die meiste mit Ihren Ehepartnern, aber die Ewigkeit mit Gott. Und es ist komisch, dass wir mit dem wir am längsten zu tun haben werden, noch am wenigsten zu tun haben. Als wir diese Kochzeitschrift machen, das war wirklich so ein Prozedere über 8 Stunden. Ich sag's Ihnen, das war Wahnsinn. Ich muss schnippeln, wurde fotografiert, die Kartoffeln schälen und den nächsten Gang. Dann wurde es nach Hamburg geschickt, das Foto. Dann wurde es wieder zurückgeschickt. Und bis wir also 3 Gerichte gekocht haben, ich kann Ihnen sagen, 8 Stunden. Und wir hatten echt eine Menge Zeit. Und da fragt mich plötzlich die Journalistin, Schwester Therese, was machst du eigentlich als Erstes, wenn du in den Himmel kommst? Oh, das weiß ich, habe ich gesagt. Ich werde 4 Jahrhunderte lang auf dem Schoß vom lieben Gott sitzen und ihn knuddeln. Und dann werde ich zurückschauen. Und dann werde ich all die Steine sehen, die er mir aus dem Weg geräumt hat, den Mist, den ich gemacht habe, die Liebe, die ich nicht fähig war. Und dann werde ich Rotz und Wasser heulen. Und er wird sagen, ist ja alles gut. Und ich werde 3-mal schniefen noch. Und dann ist alles gut. Und dann, bis ich alle Heiligen durch habe und gebabbelt habe, Teresa und die Franziskus und Hildegard und meine Ur-Ur-Urgroßmutter, die ich noch nie kennengelernt habe, bis ich die alle durch habe, dass irgendjemand denkt, es könnte langweilig werden, wenn ich ihn sehe, ihn, Jesus, wow, Hammer, wird eine Ewigkeit nicht genügen, sich an ihm festzuhalten, wenn es erlaubt, ihn zu drücken. Gott loben. Sie werden sich verändern. Alles wird sich ändern. Es dauert 30 Sekunden und können wunderbare Dinge geschehen. Der 4. Schritt ist mein Lieblingsschritt für ein erfülltes Christsein und er heißt für mich Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit tun. Denn glauben Sie mir, der größte Klebstoff ist die Gewohnheit. Ich komme wirklich rum in unserem Land, vor allem in Deutschland, jetzt natürlich auch international, aber ich sage es Ihnen ehrlich, bei uns in Deutschland stimmt was nicht, nicht? Wir sind ein Jammerland. Das ist ein Wahnsinn. Wo es uns wirtschaftlich am besten geht von der ganzen Welt, jammern wir immer schon im Voraus, dass wenn es uns erwischt, dass wir schon mal eingejammert sind, gell? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, gell? Ja. Also, was da über alles gemotzt wird, das können Sie nicht vorstellen. Ich werde nie vergessen, als ich vor Jahren mal im Kino war. Ich war früher so gern fast jede Woche im Kino, aber ich habe überhaupt keine Zeit mehr und ich habe gern Science-Fiction-Film geguckt, denn ich rette so gern die Welt, gell? Und am Schluss, dann können Sie immer zusammenhalten, ne? Wenn es gegen die Außerirdischen geht, hält die ganze Menschheit zusammen, gell? Da ist wurscht, welche Religion, das ist immer so schön, gell? Naja, und anschließend musste ich mal für kleine Nonnen, was man halt mal muss, gell? Und bei der Damentoilette eine Riesenschlange. Ich stand da, aber nach ein paar Minuten ging es mir nicht gut. Warum? Das war die Zeit, als in Japan dieses schreckliche Atomunglück war. Dort standen Menschen stundenlang schweigend an, um ein frisches Fläschchen Wasser zu bekommen. Und was da gemutzt worden ist im Kino, weil man 2 Minuten warten muss. Ich habe mich wieder geschämt. Wir kommen aus einem vergnüglichen Film, haben frische Luft und ein Dach über dem Kopf. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, wir sind nicht mehr Verliebte. Und jetzt weiß ich nicht, ob Sie mich verstehen. Ich meine verliebt sein, so mit Schmetterling im Bauch. Also ich hoffe, Sie waren alle in Ihrem Leben einmal so richtig doll verliebt. Bei manchen ist das vielleicht schon länger her, aber ich hoffe, Sie können sich noch daran erinnern. Gell? Wenn man verliebt ist, hat man Esprit und Dynamik. Da lässt man sich verrückte Dinge einfallen. Wenn man liebt, hat man Angst, dass den anderen ein Regentropfen erschlagen könnte. Ja, von so einer Liebe rede ich. Und wenn Sie sich jetzt wundern, dass ich als katholische Schwester von Verliebtsein rede, ja, wenn ich nicht verliebt in Gott wäre, wäre ich heute Morgen wahrscheinlich nicht hier. Ich muss verrückt gewesen sein, was ich diesmal für eine komische Konstellation, dass ich hierher bin und jetzt heute Abend wieder in der Wachau bin. Also das hätte ich alles wirklich umdrehen müssen, gell? Ich bin ja verrückt, was ich da rumfahre. Aber wenn man liebt, rechnet man nicht. Und was ich nicht verstehe, vor allem bei Christen, ist nicht das nicht, warum wir das nicht mehr zeigen. Wir Christen haben nichts mehr zu verlieren. Der Tod hat für uns nur noch einen schlechten Ruf. Wir leben aus einer anderen Wirklichkeit. Wir sind schon erlöst. Das darf man uns mal ansehen. Und ich weiß auch nicht, auf was wir warten wollen. Schauen Sie, wenn dieser Tag heute zu Ende geht, der kommt nie mehr wieder. Wenn der Tag weg ist, ist er weg aus unserem Leben und ist heute nicht schon wieder Samstag. War nicht gerade Montag? Haben wir nicht schon wieder Ende April 2018? Wo ist denn das Jahr schon wieder hin? Vielleicht denken wir wirklich, weil wir immer älter werden, wir haben einfach so viel Zeit, aber ja, es ist ja auch in Deutschland so ganz verrückt, älter wollen ja alle werden, alt will keiner sein und sterben will sowieso keiner, verstehe ich gar nicht. Ja, stellen Sie sich mal vor, wir könnten 500 Jahre alt werden. 500 Jahre Zähne putzen, waschen, bügeln, manche Leute ertragen. Seien wir mal normal. In 500 Jahren können wir die ganze Welt gesehen haben. Was wir in einem Menschenleben nicht an Zufriedenheit schaffen, schaffen wir auch nicht in 500 Jahren. Aber manche meinen, wenn ich mehr Geld hätte oder reisen, das würde das hier füllen. Oder wenn ich Superstar wäre, Dschungelkönigin, diese Maden gefuttert hätte. Gell? Ja, das füllt das nicht. Aber wenn ein Mensch sagt, du bist das Glück meines Lebens, das füllt da drin. Und was ich nicht verstehe, ist, dass wir das nicht mehr zeigen. Wenn ich weiß, mein Mann muss früh aus dem Haus, warum ich nicht einen Zettel schreibe, mein Schatz, ich hab dich so lieb, ruf mich 20 Mal an und steck's in seine Jacke. Und ich weiß auch nicht, warum mein Mann seiner Frau nie einen Zettel schreibt, mein Schnucki-Putzi-Häschen oder was er sonst zu ihm sagt, das weiß ich ja nicht. Das Beste an mir bist du. Und hinterlässt diesen Zettel am Küchentisch. Aber wenn Sie so einen Zettel vorfinden würden, dieser Tag wäre anders. Denn unsere Sprache hat einen Zauber. Wir könnten jeden Tag einander beglücken und tun es nicht. Deswegen kriegen Sie von mir zwei Hausaufgaben auf. Die erste Hausaufgabe, wenn Sie nach Hause kommen, den Menschen, der auf Sie wartet oder dem Sie begegnen, so richtig drücken. Kleinen Bussi, schönen Gruß von mir. Der wird wahrscheinlich sagen, wo kommst denn du heute her? Und die zweite Hausaufgabe, dass Sie morgen einen wildfremden Menschen ganz freundlich anlächeln. Der wird sagen, kennen wir uns? Und sagen, nein, ich komme aus Braunau, wir sind so. Dann laden Sie zu Tasse Kaffee ein, in Ihre Gemeinde ein. Das ist Evangelisation. Die Menschen hungern nach Zuwendung und Anerkennung. Mir ist mal was ganz Lustiges drüben in Niederbayern mal passiert. Da war ich nach 2 Jahren wieder eingeladen gewesen zu so einem großen Landfrauentag. Ich glaube 800 Landfrauen. Und da kam so eine alte Bäuerin und sagt, Schwester Teresa, ich habe die Hausaufgabe damals gemacht. Ich bin heim zu meinem Alten. Hab ihn drückt, hat er gesagt, spinnst du? Dann habe ich ihn einen Tag nicht mit ihm geredet. Und jetzt busseln wir jeden Abend. Ich wünsche es Ihnen. Auf was wollen wir warten? Es gibt eine wundervolle Geschichte, die ich in der Zärtlichkeit Gottes in dem Buch veröffentlicht habe. Eine wunderbare Geschichte. Eine Frau war im Gottesdienst und es ging darum, wenn wir Gottes Stimme hören, sollen wir es auch tun. Und diese Frau dachte, meine Güte, was habe ich dir schon alles versprochen in meinem Leben? Was habe ich dir schon gesungen? Aber wie viel davon habe ich wirklich gelebt? Wie viel Vater unser? Und wie viel habe ich wirklich vergeben? Aber weißt du was, Gott, wenn du mir wirklich in dieser Woche so wirklich zeigst, ganz so, dass ich es wirklich kapiere, ich tue es, egal was du von mir möchtest. Sie verspricht es also Gott und geht raus und fällt ihr ein, es ist Freitag, meine Güte, sie muss einkaufen für die ganze Family. Sie fährt in so ein großes Einkaufszentrum mit vielen Galerien und sie ist im Lebensmittel und bei den Tomaten hört sie plötzlich innerlich die Stimme, geh in die Mitte von dem Einkaufszentrum, mach einen Handstand und schreie laut. Na bravo, du machst dich ja lächerlich, das kann nicht von Gott sein. Sie kauft weiter, aber es wird immer stärker. Und irgendwann sagt sie, egal, mich kennt hier keiner, ich habe es dir versprochen, wenn es jetzt mein Vogel ist, mir wurscht. Sie stellt hin, geht in die Mitte von dem Einkaufszentrum, versucht sowas wie einen Handstand und schreit laut. Ah! Die Leute gehen vorbei, sie wissen ja, wie das ist, gell? Kann's ja umgebracht werden, gell? Die wissen wahrscheinlich gar nicht, wo der Schrei herkommt. Aber in der zweiten Galerie oben hört sie plötzlich eine Frau bitterlich weinen. Und sie fährt rauf zu ihr und diese weinende Frau sagt, warum haben Sie das gemacht? Und sie sagt, Entschuldigung, ich kann es Ihnen jetzt wirklich nicht erklären. Also das ist wirklich nicht meine Art, hier rumzuschreien. Ich stand hier oben und habe gebetet. Wenn es dich gibt, Gott, dann lass eine Frau einen Handstand machen und laut schreien, dann nehme ich mir nicht das Leben. Und die beiden fielen sich in die Arme. Manchmal verlangt Gott verrückte Dinge. Aber er kann alles damit bewirken. Ungewöhnliches. Und ich weiß nicht, warum wir Christen das nicht mehr trauen. Ich weiß nicht, ich komme wirklich rum und ich bin natürlich jemand, der auch als katholische Schwester auch in eine Freikirchen geht und so, weil ich immer sage, wenn es klingelt, ist der liebe Gott, ich weiß nie, wer dran ist. Ich komme wirklich rum und ich sage es nicht nur von unserer, aber ich sage es auch von unserer katholischen Kirche. Egal, wo ich hinkomme, manchmal eine Müdigkeit, als hätte irgendjemand den Stecker aus der Dose gezogen. Und da frage ich mich schon, was ist denn hier los? Ja, wo ist jetzt dieses Lebendige, ne? Ja. Sagen Sie meinem jungen Menschen, es ist abenteuerlich, in einer steinharten Kirchenbank zu sitzen und ein 400 Jahre altes Lied zu singen. Das haut dich vom Hocker. Ja, das nehmen die uns nicht ab. Das nehmen die uns nicht ab. Aber wenn die an uns merken, dass wir verliebt, verrückt nach Jesus, authentisch, manchmal auch schwach, aber begeistert sind, das nehmen die uns schon ab. Wir sind nicht besser als die da draußen, die nicht zum Gottesdienst kommen. Wir sollen anders sein, anders. Bei uns soll es anders zugehen. Das wird man merken, dass es anders ist. Naja, gut, seit Papst Franziskus natürlich da ist, blühen wir Katholiken ja richtig auf, gell? Aber ich traue mich noch gar nicht richtig zu freuen. Ich weiß nicht, ob er es überlebt, gell? Da tut er sich mit dem anlegen, mit ihm. Aber wenn ich sonst rumkomme, oft eine Müdigkeit. Aber naja, bis letztes Jahr wusste ich ja noch nicht mal, was das Problem unserer Kirche ist. Aber jetzt bin ich schon so lange drin und arbeite schon so lange. Aber jetzt kann ich es Ihnen endlich sagen. Das Problem unserer Kirche ist der Islam. Der Pfarrer-Islam. Die Gemeinde-Islam. Die Gemeinde-Islam. Der Chor-Islam. Ich spreche ja nicht von euch, ich spreche ja von uns. Gell, ja. Und bitte nicht verwechseln mit dem Islam, Gottes Willen. Gell. Ich habe viele muslimische Freunde. Ich spreche vom Fränkischen, da komme ich her. Lahm sein, mit H. Gell? Dieses Feuer, diese Begeisterung. Ich weiß nicht, warum ist das nicht mehr trauen. Naja, ich habe sicher in meinem Leben schon viel Verrücktes getan, dass ich in diese Quizshow bin oder dass ich mal für Sat.1 die Rollschuhbahn in Bochum bei Starlight Express runtergefahren bin. Ja, ich muss verrückt gewesen sein. Wir sind ja so ein Rollschuh-Musical. Ich bin ja verrückt, ich bin ja runtergefahren. Aber das zweitverrückteste, was ich je getan habe, war eine Einladung zu folgen nach Hückeraschen. Jetzt wissen Sie sicher, wo Hückeraschen liegt. Hückeraschen liegt bei Bielefeld. Ein evangelischer Pfarrer rief mich an, ob ich nicht an Christi Himmelfahrt, sie hat ein großes Jubiläum, draußen im Freien nicht zur Predigt kommen könnte. Und ich gucke auf den Routenplaner, wären das für mich an einem Tag 1000 Kilometer hin und zurück, weil ich am nächsten Tag Schule hatte. Und Schule kannst du nicht einfach verschieben. Und ich sage, finden Sie wirklich keinen in Ihrer Nähe? Nein, wir haben Sie im Fernsehen gesehen, Sie müssen kommen. Naja, verrückt wie ich bin, also losgefahren, sehr früh, noch früher als heute, kam da an, schön gelegen am See, Blaskapelle, hunderte Leute, der Pfarrer sprang rum. Meinen Sie, ich hätte einen Kaffee gekriegt? No, nicht wie hier, nicht wie hier, gell? Nein, nein, ich weiß nicht, ob das typisch Mann ist, aber dass der nicht denkt, dass ich nach 500 Kilometern früh einen Kaffee bräuchte. Dann ging das Drama weiter. Dann hatten die in dem See ein Bötchen. Und sein Mikro ins Bötchen gebaut und ich sollte zur Predigt in dieses Bötchen. Habe ich gesagt, nein, ich bleibe an Land. Jesus kann im Boot predigen, ich nicht. Dann hat man mich in die Sonne gesetzt, dass ich den Kirchenchor besser sehen kann. Also ich sage es Ihnen, ich habe mich 2,5 Stunden mit so einem Liedblatt versucht zu schützen, um nicht blanchiert zu werden. Und dann saß ich da und habe gedacht, Theresa, das war ein Fehler. Auf was hast du dich wieder eingelassen? Mir ging es hundeelend, ich glaube, so schlecht ging es mir noch nie nach so einer langen Fahrt. 2,5 Stunden Sonne, nichts zu trinken. Also ich war fix und fertig. Naja, und dann ging ich vor zu predigen. Und dann fiel mir ein Mann ganz hinten auf mit langen Haaren, ich habe es vergessen. Der Gottesdienst ist zu Ende, steht er plötzlich vor mir und sagt, Schwester Theresa, ich gehöre hier gar nicht dazu. Ich weiß gar nicht, wie ich hier reingeraten bin. Wissen Sie, ich bin Unternehmer. Und ich wollte morgen was ganz Böses machen. Ich wollte morgen 5 Leute entlassen. Aber nach ihrer Predigt tue ich es nicht mehr. Da wusste ich, warum ich nach Hückeraschen musste. Und ich habe mich gefreut, als ich in Völklingen beim Wirtschaftstag sprach, kam ein Unternehmer und meinte, ich wollte einen entlassen. Ich tue es auch nicht. Manchmal müssen wir verrückte Dinge tun, anstrengende, unpopuläre. Aber Gott kann so viel daraus machen. So viel daraus machen, wenn wir uns nur darauf einlassen. Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit tun. Der letzte Schritt ist ein bisschen ernster. Ich kann natürlich nicht immer lachen, begeistert sein und jubeln, wenn etwas mit mir nicht in Ordnung ist. Und das Problem ist, dass unglaublich viele Menschen verletzt sind. Gerade durch ihre Beziehungen, Schwiegerleute am Arbeitsplatz, in den Gemeinden, in unseren Kirchen. Wir haben so viele verletzte Christen auch. Und es ist wirklich ein Wahnsinn, gell? Es ist ein Wahnsinn. Aber ich möchte Ihnen das größte Abenteuer ans Herz legen, wozu wir fähig sind. Und es heißt Vergebung. Und ich werde mich an diesem Punkt nicht aussparen, nicht, dass Sie denken, naja, so eine Schwester hat leicht reden, die hat keinen Ehemann, die hat keine Schwiegermutter, was weiß die schon? Nein, nein, wenn man so bekannt ist wie ich, hat man nicht bloß Freunde. Da hat man schnell Gegner, die sagen, das ist sogar eine richtige Schwester, die im Fernsehen ist, Skateboard gefahren ist und Weißbier trinkt. Man wird nur beobachtet, gell? Mit wem man redet, mit wem man nicht redet, was man einkauft, vor allem nach dem Gewinn bei Pilawa. Wenn ich im Gasthof war, was ich gegessen habe, was ich getrunken habe, jeder Schnaps wurde dem Bischof geschrieben. Aber jetzt weiß er wenigstens, was ich vertrage. Und es war auch ganz lustig am Anfang, denn als junge Schwester damals war ich natürlich noch sehr naiv. Ich dachte nämlich immer, man dürfte einer katholischen Schwester ansehen, dass sie glücklich ist. Ja, wem denn sonst als dem Bodenpersonal Gottes? Darf man ansehen, dass sie glücklich ist. Und ich war sehr naiv, ich wusste damals noch nicht, dass die deutsche Antwort für Anerkennung Neid ist. Das wusste ich nicht. Deswegen habe ich in meiner Dankesrede, als ich den Kulturpreis erhielt, gesagt, ich verstehe, dass sich die Geister an mir scheiden. Erstens, ich bin eine Frau. Zweitens, ich bin eine dicke Frau. Und drittens, ich bin eine erfolgreiche dicke Frau. Und das regt bestimmt jemand auf und so war es dann auch. Und komischerweise nicht unsere Arbeit wurde kritisiert. Wir bringen ja gemeinsam wachsen mit seiner Hilfe, sondern unser Lebensstil. Und ich wollte immer eine Schwester zum Anfassen sein. Ich habe nie verstanden, wie Menschen, die noch nie mit mir ein Wort gesprochen haben, böse Dinge finden konnten. Ich wurde damals richtig krank, Gott sei Dank schon 20 Jahre her, aber ich habe lange, lange gebraucht, zu begreifen, warum Menschen einander verletzen. Und das möchte ich Ihnen jetzt gern mal zeigen. Das soll ein Herz sein. Aber wenn jemand verletzt ist, dann sieht das Herz so aus. Und wenn jemand mit einem solchen Herz einem anderen begegnet, was passiert dann? Er verletzt ihn auch. Verletzte Menschen verletzen. Und die merken nicht, dass sie so raubt. Die merken das nicht. Und das tut weh. Und wenn sie sich ein Bein brechen, das heilt nicht in 3 Tagen. Wenn die Seele verletzt ist, die heilt auch nicht in 3 Tagen. Und trotzdem möchte ich Ihnen 3 Vorteile nennen, die Sie davon haben, wenn Sie den Schlawinern vergeben. Der erste Vorteil, dass Ihr Verhältnis zu Gott wieder stimmt. Denn Jesus erzählt die Geschichte, kommt ein Mann zum König, schuldet ihm 10.000 Denare. Sagen wir mal ins heute übersetzt 10 Millionen Euro. Und er sagt, ich kann es dir nicht geben. Und der König sagt, okay, ich erlasse es dir. 10 Millionen. Der trifft einen Kollegen, der schuldet ihm 20 Euro. Und er sagt, ich kann es dir nicht geben. Was? Er würgt ihn, lässt ihn einsperren, fordert 20 Euro. Obwohl ihm gerade 10 Millionen erlassen worden sind. Und Jesus sagt, wenn du deiner Schwester oder deinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibst, wird Gott dir deine Sünden auch nicht vergeben. Also wenn sie mal darauf wollen, so direkt so, vergeben sie den Menschen. Sie sind aus dem Schneider. Der zweite Vorteil. Wenn sie vergeben, werden sie oder bleiben sie seelisch gesund, wenn nicht. Wissen Sie, wenn die Seele leidet, wird irgendwann der Körper krank. Wenn die Seele leidet, wird der Körper krank und jeden von uns erwischt es an seiner schwächsten Stelle. Manche haben es dauernd im Kreuz, du musst dauernd Rückgrat zeigen. Manche haben es dauernd im Magen, da liegt dann was schwer im Magen. Manche sind ständig erkältet, die haben keine Abwehrkräfte mehr. Und manchen geht es ans Herz, das bleibt stehen. Wir haben so viele depressive Menschen bei uns in Deutschland. Bitte sagen Sie nie zu jemandem, stelle ich nicht so an, heute scheint doch die Sonne wenigstens. Jeden kann es erwischen durch Mobbing, Burnout, Krankheit, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Trauerfall. Und manche wissen so hart, manche werden so gekränkt. So gekränkt. Oder die ganzen Schicksalsschläge. Wenn ich an diesen jungen Fußballer Robert Emke denke, diesen Torwart, der lässt lieber Frau und kleines Kind zurück, nimmt sich das Leben, statt zu sagen, ich brauche Hilfe, ich bin depressiv. Oder dieser Flugzeugabsturz, wo der Kapitän sich das Leben, die ganze Maschine mitnimmt. Und dann frage ich mich immer, was ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann? Ich denke, wenn man sein Kind verliert. Ich wüsste nicht, was schlimmer ist. Und dann haben wir keine Antworten, auch nicht als Kirche. Und manchmal, wenn jemand sehr trauert, traue ich mir zu sagen, stell dir mal vor, es wäre umgekehrt. Du wärst gestorben und dein Kind würde leben. Was würdest du ihm aus dem Himmel sagen wollen? Würdest du ihm nicht sagen wollen, mein Schatz, hör auf zu weinen, bitte lebe. Wenn man jemanden liebt, will man, dass er glücklich ist. Ich kann nicht glücklich sein im Paradies, wenn du unglücklich bist. Bitte, mein Schatz, mach das Beste draus. Umarme die Welt, wir sehen uns wieder. Würden sie ihm das nicht sagen wollen? Manche trifft es wirklich hart. Und wenn sie es nicht mit Gebet oder Gespräch schaffen, bitte suchen sich professionelle Hilfe. Sie sind deswegen nicht verrückt. Aber manchmal wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Wissen Sie, zu einer Kränkung gehören immer zwei. Der, der kränkt und der, der es ihm erlaubt. Wir geben dem anderen die Macht. Und das ist in diesem neuen Buch so wichtig. Wissen Sie, wir sind gerade in Deutschland nicht nur Weltmeister im Fußball, wir sind Weltmeister im Denken. Da sagt jemand was Blödes über Sie und jetzt geht's los. Und jetzt denken wir. Und jetzt steigern wir uns so richtig schön hinein. Aber das Problem beim Denken ist, immer wenn wir drüber nachdenken, kränken wir uns wieder neu. Wir hören nicht auf zu denken. Und Gedanken haben Macht, Kränkung macht krank. Aber es gibt einen Weg. Nur der Heiland kann heilen. Der Heiland kann heilen. Vertrauen sich ihm an. Und auf was wollen Sie warten mit der Vergebung? Auf was? Der Tag ist so schnell vorbei. Es kostet so viel Lebensenergie, sich böse zu sein. Natürlich, Vergebung ist nicht einfach und es gibt noch keine Geheimrezepte, wie man das macht, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, wie ich es damals geschafft habe. Ich habe die drei Leute, die so gegen uns gewütet haben, vor mich hingestellt, so nah, wie sie an mich rankommen lasse, so 10,8 Kilometer. Dann habe ich Gott gebeten, dass er mich heilt. Nach einem Monat waren sie 9,8 Kilometer. Nach einem Vierteljahr 7,6. Nach 2200 Metern, ich habe ihm schon die Hand gegeben. Ich weiß ja warum. Verletzte Menschen verletzen. Ich war am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Jetzt im Nachhinein habe ich so viel gelernt. Und ich habe so viel Verständnis für Menschen in der Öffentlichkeit. Aber wenn es hier in diesem Raum heute jemand gäbe, der das Gefühl hat, nicht geliebt zu sein, bitte sprechen Sie mich nachher an. Ich wäre gerne mit Ihnen befreundet. Nicht nur auf Facebook. Denn Mutter Teresa sagt, es darf niemand über diese Erde gehen, der das Gefühl hat, nicht geliebt zu sein. Sag ich liebe dich trotzdem. Warum? Schauen Sie, wenn wir einem Menschen begegnen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wir finden ihn sofort sympathisch oder sofort unsympathisch. Aber wenn wir das denken dürfen, darf der andere das von uns halt auch denken. Es wäre Größenwahnsinn zu meinen, dass dich jeder lieben müsste. Das geht nicht. Es gibt so viel Vorurteil. Wir schauen immer nach dem Äußeren und täuschen uns oft, ganz oft. Ablehnung tut weh, aber ich sage Ihnen einen wichtigen Satz. Niemand kann sie ablehnen, wenn sie sich nicht schon selbst vorher abgelehnt haben. Niemand kann sie ablehnen. Ungewöhnliches gegen die Wunde tun, aber das Größte ist die Vergebung. Und wenn Sie es schaffen, Gott zu bitten, es wird eine solche Kraft. Gott erwartet nicht viel, er wartet den ersten Schritt. Und Jesus weiß natürlich, dass manche Menschen unversöhnlich sind. Macht nichts, Hauptsache Sie tun den ersten Schritt. Dann ist alles seine Sünde nicht mehr Ihre Sünde. Und sie dürfen getrost weiterleben. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie Freundschaft mit sich halten. Gott ist verrückt, nein. Dass Sie Bibel nicht nur lesen, sondern es praktizieren. Dass Sie Gott loben, Sie haben hunderte Gelegenheiten. Dass Sie wieder Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit tun, Hausaufgabe. Aber am meisten wünsche ich Ihnen, dass Sie den Mut und die Kraft finden, anderen zu vergeben. Das ist das Zeugnis des Jesus Christus am Kreuz. Und weil wir uns doch so schwer tun mit dem einen oder anderen, habe ich Ihnen zum Schluss eine Bildgeschichte mitgebracht. Sie ist so köstlich, weil sie wirklich passiert ist. Die New York Times hat sie als kleines Büchlein veröffentlicht und sie spielt nach diesem schrecklichen Tsunami vor ein paar Jahren. Wer hat denn die Gitarre gespielt? Würden Sie so ein bisschen zupfen, so einfach so im Hintergrund ein bisschen zupfen? Das ist immer schön bei einer Geschichte. Es geht um ein kleines Nilpferdbaby. Ein kleines Nilpferdbaby. Wurde von seiner Mutter getrennt. Und so ein Nilpferdbaby muss einfach anfangen. Und so ein Nilpferdbaby muss eigentlich 3 Monate beim Muttertier sein, dass es überleben kann. Die Dorfbewohner sahen es und beschlossen, ihn zu retten. Man gab ihm den Namen Owen. Als die Flut kam, musste man ihn einfangen. Er war völlig verstört, ausgehungert, ängstlich. Die Dorfbewohner schafften es und beschlossen, ihn in den nächsten Tierpark zu bringen. Als man ihn freiließ, was tat er? Er ging schnurstracks auf eine 130 Jahre alte Alterbrachschildkröte zu. Wissen Sie, eine Schildkröte, die 130 Jahre alt war, war nicht begeistert über Veränderung oder Besuch. Diese Schildkröte hieß Messie. Aber am nächsten Morgen fanden die Wärter die beiden so vor. Owen und Messie waren die besten Freunde. Sie gingen zusammen spazieren, sie fraßen zusammen, sie schwammen zusammen, sie neckten sich und ab und zu gab es einen Kuss. Owen und Messie wurden die besten Freunde. Und ich finde, wenn die zwei das schaffen, gell, könnten wir Menschen mit Verstand und Herz und Geist es auch schaffen, mit jedem so umzugehen, dass er leben kann. Und wenn ich das verstanden habe, ja, dann habe ich keine Sorge, dass wir mit unserer Freude und Begeisterung, unserer Güte und Leidenschaft diese Welt verzaubern. Vielen Dank. Thank you.